Alles klar? Okay, das ist ein bisschen wie in Afrika, wo ich gerade herkomme. Da habe ich in 10 Tagen alles erlebt. 4 Hochzeiten, 120 Taufen, 300 Pastoren durfte ich ordinieren, jede Menge Heilungen, jede Menge Bekehrungen, jede Menge Dämonenaustreibungen. Freunde von uns haben in den letzten 5 Jahren 6000 Kirchen gegründet und haben den Überblick verloren, 20 Tote auferweckt und so weiter und so weiter. Ich war noch nie näher an Erweckung wie in Mosambik. Und ich habe schon einiges erlebt, das kann ich euch sagen. An einem Morgen, das ging immer irgendwie chaotisch. An einem Morgen ging ich dann ans Mikrofon und sollte predigen. Und dann hieß es, nein, doch nicht predigen, jetzt kommen erst 4 Hochzeiten. Dann hieß es, doch, predige 10 Minuten, dann predige wieder gar nicht. Dann predige doch 1,5 Stunden. Und so ist das ein bisschen in Afrika. Aber schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass der Heilige Geist das Chaos liebt. Halleluja. Und der Heilige Geist brütete über dem Chaos. Deswegen bist du wahrscheinlich Christ. Deswegen hast du dich wahrscheinlich bekehrt. Weil du das erlebt hast, dass der Heilige Geist über deinem Lebenschaos gebrütet hat. Amen. Amen. Jeder, der Jesus nicht kennt, hat Chaos in seinem Leben. Ob er das zugibt oder nicht, hat Chaos in seinem Leben. Und je länger ich gläubig bin, je länger ich mit Jesus gehe, desto weniger verstehe ich, dass Menschen nicht an Gott glauben wollen. Denn es ist viel schwerer, ohne Gott zu leben, als mit. Halleluja. Es ist viel schwerer, ohne Gott zu leben, als mit. Und ich sage dir noch eins, das ganze Ding mit Gott ist so super, das macht so glücklich. Das macht so glücklich. Wir haben jeden Samstagabend in Lüdenscheid überkonfessionellen Gottesdienst, sowas wie hier. Ja? Wir glauben, dass Gott einfach fasziniert ist, wenn sein Volk sich aus den verschiedenen Kirchen und Gemeinden sammelt. Und dann gibt er so als Extra-Bonus, gibt er dann die Heiden obendrauf. Das ist das, was wir so erleben. Ja? Und direkt gegenüber von unserem Haus, wo wir das feiern, wir feiern Gottesdienst jeden Samstagabend in einem Drogenrehabilitationszentrum für Heroinabhängige. Halleluja. Das ist der Ort, den ich liebe. Und direkt gegenüber ist das Hauptpolizeigebäude. Früher war dort ein illegales Bordell und eine Spielhölle und so. Und dann haben wir gebetet und irgendwann haben sie das ganze Ding dann abgerissen und haben sie uns die Polizei vor die Nase gesetzt. Ist das nicht toll? Und neulich kam dann dieser Polizeipräsident heraus, der Chef der Polizei, und sagte, also Herr Heidenreich, wir müssen Ihnen eine sehr seriöse Frage stellen. Sind Sie sicher, dass da im Gottesdienst niemand Drogen nimmt, sich niemand betrinkt, niemand auf Ecstasy ist? Und ich fragte ihn, wieso? Die kommen alle so glücklich da raus, nachts um 12 Uhr. Halleluja! Und noch mehr. Ich sagte, ja, ist ja toll. Und er sagte, aber unser Verdacht geht noch tiefer. Manche von ihnen kommen da betrunken raus. Und die schleppen sich gegenseitig auf die Straße. Und wir beobachten sie, wie sie versuchen, in ihr Auto hineinzukommen. Ich habe wirklich eine seriöse Frage, Herr Heidenreich. Nehmt ihr wirklich keine Drogen im Gottesdienst? Doch, wir nehmen Drogen. Wir nehmen gerne Drogen. Wir lieben es, kiloweise Drogen zu nehmen. Wir haben da so eine Tonne stehen. Und er brachte da ein junges Pärchen, die sich gerade bekehrt haben, die jahrelang Drogen genommen haben und frei geworden sind durch die Kraft Gottes, die brachten 7 Kilogramm Marihuana und haben es in die Sündentonne geschleppt. Halleluja! Wir nehmen gerne Drogen! Und wir nehmen gerne okkulte Bücher, wir nehmen gerne Videos und wir nehmen gerne all dieses Zauberzeug und Musik-CDs und was weiß ich nicht alles. Mit diesem Sack sind wir dann zur Polizei gegangen. Wir behalten das nicht. Wir verkaufen das auch nicht, um unsere missionarische Arbeit zu unterstützen. Wir haben das dann zur Polizei gebracht und denen ist, wie man so schön im Sauerland bei uns sagt, der Draht aus der Mütze gesprungen. Die konnten das kaum glauben und sie sagten, wir jagen jahrelang den Drogendealern hinterher und dann, wenn wir sie kriegen, dann klopft sie so ein Rechtsanwalt wieder frei und dann geht das Ganze von vorne los und zu ihnen kommen diese Leute freiwillig und geben das Zeug freiwillig ab und werden auch noch frei. Sie machen ja eine bessere Arbeit als wir. Halleluja. Oh, ich liebe die Kraft Gottes. Ich liebe die Kraft Gottes. Ich werde im Leben nicht diese junge Frau vergessen, die da vor dieser Tonne stand und dann diesen Kampf und da war eine Anbetung, dann diesen Kampf und sie hatte da diesen Drogenbeutel in der Hand und boah, du konntest diese Auseinandersetzung sehen und wir beteten und jemand kam zu mir und sagte, komm, geh runter und hilf ihr, das Zeug in die Tonne zu werfen. Und ich sage, nein, das werde ich nicht tun, aber ich werde beten, dass sie eine Entscheidung trifft und es selbst hineinschmeißt. Und dann haben wir gebetet für diese Frau und dann unter einem lauten Aufschrei und Dämonen fuhren aus, schmiss sie das Zeug in die Tonne, fiel um und war frei. Halleluja. Das passiert in Deutschland. Ich könnte euch abendfüllend berichten, was da alles in Mosambik und in Afrika passiert. Ich berichte euch von Deutschland. Halleluja. Wisst ihr, wir dürfen eins nicht machen. Wir dürfen nicht die Lügen des Teufels proklamieren in unserem Leben. Und da gibt es immer wieder diese Leute, die sagen, ja, in anderen Ländern, in Afrika und in Südamerika, und ich war auch gerade in 2,5 Wochen in Brasilien, ja, natürlich ist der Himmel dort offen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Dies ist ein Abend guter Botschaft. Ein Abend guter Botschaft. Halleluja. Ein Abend guter Botschaft. Sag das mal deinem Nachbarn links und rechts. Dies ist ein Abend guter Botschaft für dich. Ein Abend guter Botschaft. Vor 3 Wochen hatten wir in unserer Schützenhalle wieder einmal Come to the Light. Eine Anbetungsveranstaltung. Und wir hatten fast 2000 Leute in der Halle. Und es geht um Anbetung. Wir schreiben das gar nicht mal als Evangelisation aus. Wir beten den Herrn an und Christen aus allen Ecken und Kanten des Leibes Christi kommen aus dem Land, auch von überall aus den Nachbarländern. Und dann kommen Hunderte und Hunderte von Heiden dazu, echte Heiden. Und wir hatten noch nie so viele Erstbekehrungen wie in diesem Gottesdienst. Es waren weit über 200. Halleluja. Erstbekehrungen. 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 Und da war so eine Jugendgruppe, die brachten irgendwo aus dem Norden, die haben sich einen großen Bus geschartert mit 50, 60 Sitzplätzen und die haben wahrscheinlich schon unterwegs, haben sie ihren Fahrer schon breit geklopft mit dem Wort Gottes und haben ihn dann mit hineingeschleppt, das war so ein richtiger Heide, haben ihn mit hineingeschleppt in diesen Gottesdienst. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt fragen wir deine Nachbarn links und rechts, ob er wirklich gerettet ist und spiel mal Evangelist. Und jemand von unseren Mitarbeitern ging auf diesen Busfahrer zu. Er wusste gar nicht, wer das war. Und der Busfahrer war natürlich nicht gerettet. Und er hat ihn motiviert, nach vorne zu gehen. Der Busfahrer kam nach vorne, hat ein Lebensübergabegebet gesprochen, ist dann mit den Mitarbeitern zur Nacharbeit gebeten und Gesprächen gegangen, kam von da wieder zurück, hat unseren Mitarbeiter aufgesucht, war butterweich und sagte, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Halleluja. Das passiert in Deutschland. Lasst uns bitte aufhören, die Lügen des Feindes und auch den Unglauben anderer Christen über unserem Leben zu proklamieren. Das hilft dir nicht weiter. Das hilft uns nicht weiter. Der Himmel ist geöffnet über Deutschland. Halleluja. Und warum ist er geöffnet, ihr Lieben? Warum? Weil ich diese Idee habe? Nein. Weil Jesus, der Auferstandene, am Kreuz auf Golgatha diesen Himmel für uns geöffnet hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Seitdem ist der Himmel auf. Halleluja. Es ist alles vollbracht. Er hat alles vollbracht. Er hat unsere Sünden vergeben. Er hat den Fluch der Sünde zerbrochen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Er hat uns befreit von jedem Dämon, von aller Zauberei, von aller Finsternis. Er hat uns frei gemacht von jeder Krankheit. Jeden Schmerz hat er besiegt. Als letztes hat er den letzten Feind überwunden, den Tod. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist aufgefahren. Und der Himmel ist auf. Halleluja. Er ist auf. Was glauben wir? Glauben wir wirklich, dass das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, Tatsache ist, eine geistliche Tatsache ist? Dann müssen wir anders reden, dann müssen wir anders denken, dann müssen wir anders bekennen, dann müssen wir anders beten. Dann wollen wir das doch eigentlich auch, weil diese Auferstehungskraft in dir und mir lebt. Amen. Halleluja. Auferstehungskraft in uns. Der auferstandene Christus in uns. Und ich bin Markus so dankbar, dass er das Ding mit dem Senden hier reingebracht hat. Das Ding mit dem Senden. Es ist so wunderbar, von Gott zu empfangen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, zu empfangen. Die Liebe Gottes immer wieder neu zu empfangen, immer wieder neu zu empfangen. Aber dann ist es wichtig, diese Liebe weiterzugeben. Amen. Und es gibt eine wunderbare Möglichkeit, dieses Jahr in Berlin das zu tun, und zwar über Pfingsten. Du solltest über Pfingsten in Berlin sein. Und wenn du etwas anderes geplant hast, cancel das. Halleluja. Cancel das. Wenn du wirklich unser Land liebst, wenn du wirklich diese Stadt liebst, wenn du wirklich willst, dass Menschen gerettet werden in Deutschland, dass Deutschland erweckt wird, dann cancel das und komm Pfingsten nach Berlin zur PEC, zur Pfingst-Europa-Konferenz, und bete mit uns und kämpfe mit uns, dass Gott sein Feuer ausgießt auf diese Stadt für ganz Europa. Halleluja. This is God's timing für Europa. Als wir über die Jahrtausendwende in Karlsruhe mit fast 10.000 jungen Leuten angebetet haben, 72 Stunden ohne Unterbrechung, 72 Stunden, da hat uns Gott immer wieder eins gesagt im Vorfeld: Wenn ihr in das neue Jahrtausend geht, in das dritte Jahrtausend, dann sollt ihr wissen, das dritte Jahrtausend ist wie ein Tag in den Augen des Herrn. Der dritte Tag, der dritte Tag, der dritte Tag, der dritte Tag der Auferstehung, der Auferstehungstag, der Auferstehungstag für die Gemeinde Jesu in Europa. Lazarus, komm heraus! Halleluja! Lazarus, komm heraus! Komm heraus! Komm heraus! Halleluja! Und wir erleben das. Wir erleben das. Komm nach Berlin. Und dort werden wir morgens zugerüstet werden, Catch the Fire für die jungen Leute und verschiedene andere Zurüstungskonferenzen morgens und nachmittags, 250 Bühnen in der Innenstadt von Berlin. Halleluja, 250 Bühnen. Und abends im Jahnstadion, Großevangelisation. Und wir hören nicht auf, nachts Worship Nights, wo wir für die Kranken beten und die Kraft Gottes erfahren werden kann. Non-stop Gottesdienst in Berlin für Jesus. Du bist herzlich eingeladen. Halleluja. Weißt du was? An diesem Wochenende, Pfingstwochenende, kommen etwa 1 Million Menschen aus aller Welt nach Berlin. Zu einem Karneval der Kulturen. Und dieser Karneval der Kulturen ist noch schmutziger, noch dreckiger als der Christopher Street Day mit 700.000, 800.000 Homosexuellen in Berlin. Er ist noch schmutziger. Er ist noch finsterer wie die Love Parade, die wir runtergebetet haben von 1,6 Millionen auf 400.000, und wahrscheinlich ist das ganze Ding pleite. Halleluja. Wir sind mitten reingegangen. Mitten rein. Halleluja. Mitten rein. So, du bist herzlich eingeladen, nach Berlin zu kommen, mit auf die Straße zu gehen, und du wirst erleben, wie Gott dich gebraucht. Du brauchst nicht mehr die Stars auf der Bühne anzuhimmeln und wer weiß was für Bücher zu lesen und zu denken und zu träumen. Ach, könnte das Gott doch auch mit mir tun. Wäre das schön. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe lauter gute Nachrichten für dich. Gott will das mit dir tun. Er will das mit dir tun. Hey, lass mich ein wunderbares Wort vorlesen, um dich mal so richtig zu ermutigen heute Abend. Ich weiß, ihr seid schon alle ermutigt, ihr habt eine tolle Segenszeit hier hinter euch. Matthäus, ich glaube, es ist Matthäus 11. Matthäus 11. Ich hoffe, ich bin da richtig. Es geht um Johannes den Täufer. Dieser wilde Bursche da, von Mutterleibe an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Herrlich. Wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, das ist sowas von herrlich. Könnt ihr euch erinnern, als Elisabeth schwanger ging mit Johannes dem Täufer? Wow, übernatürlich angekündigt, und da war sie schwanger mit Johannes dem Täufer. Von Mutterleibe an erfüllt mit dem Heiligen Geist, sollte der Wegbereiter für den Herrn werden. Etwa zur gleichen Zeit, eine andere junge Frau kriegt auf einmal nachts Besuch von einem Engel. Die Herrlichkeit des Herrn war auf einmal in ihrem Zimmer, ein 16-jähriger Teenager, unschuldig, wie man nur sein kann. Halleluja. Junge Leute sollten unschuldig sein, oder? Ja. Unschuldig, wie man nur sein kann. Und der Engel Gottes spricht zu ihr über den Erretter und Erlöser der Welt. Und der Engel Gottes sagt zu ihr, die Herrlichkeit des Herrn, die Kraft Gottes wird dich überschatten. Die Macht Gottes wird dich überschatten. Die Gegenwart des lebendigen Gottes wird dich überschatten. Und du wirst schwanger werden. Was Gott uns dann manchmal zumutet, ne? Zu glauben. Eine Jungfrau wird schwanger werden, ohne von irgendeinem Mann zu wissen. Was Gott uns dann manchmal zumutet. Aber ich sage dir, das Reich Gottes kannst du sowieso nur im Herzen empfangen und wie ein Kind empfangen. Sonst funktioniert das nicht, das sage ich dir. Er macht die Weisheit dieser Welt zuschanden. Er macht auch die Theologen dieser Welt zuschanden. Lass mich dir das sagen. Jesus hat nicht einen Theologen genommen, Jesus hat nicht einen Professor genommen, Jesus hat nicht einen Propheten genommen, Jesus hat noch nicht mal einen Pastor genommen, Jesus hat so ein kleines Kind genommen. Er sagt, schaut mal an, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen und nicht empfangen. Halleluja. Es geht um ein einfaches kindliches Herz, wenn wir wirklich vorwärts kommen wollen im Reich Gottes und wenn wir wirklich die Kraft Gottes fallen sehen wollen in unserem Leben und auch in unserem Land. Und erfahren sie, ja, Elisabeth schwanger mit Johannes, Maria schwanger durch den Heiligen Geist mit Jesus. Und dann treffen sie sich, dann besuchen sie sich. Puff! Dann hüpfen die da drin, ne? Hui! Sagenhaft! Das passiert mir jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, der voll Geistes ist. Jedes Mal, wenn ich eine Person treffe, die voll Geistes ist. So. Wirklich. Dann hüpft das in mir. Und dann hüpft das da in denen. Da geht's so richtig zur Sache. Und wir kennen die Story von Johannes, der Wegbereiter Jesu, wie er da circa 1 Million Menschen getauft hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Er spricht davon 250.000 Menschen in Afrika. Das ist noch gar nichts. Ihr müsst dann unbedingt die größte Gemeinde der Welt dort besuchen. Die haben 3 Millionen Mitglieder. Und wenn die evangelisieren, haben sie 7 Millionen. Und wenn die einen Altaraufruf machen, dann schmeißen sie ihre Omnibus an und ihre LKWs. Und dann, boom, dann werden die Bekehrungswilligen alle nach vorne transportiert. Denn es dauert zu lange, nach vorne zu laufen. By the way, hat dieser Johannes dann da so 1 Million Menschen getauft. Ich habe in Russland direkt nach der Wende habe ich dann gesehen, wie die orthodoxe Priester Tag und Nacht getauft haben in Moskau. Die sahen alle aus wie Arnold Schwarzenegger und wie die alle heißen da, die Krecks. Die haben solche Arme. Wirklich, die haben Tag und Nacht getauft. Dieser Johannes hat getauft wie ein Weltmeister. Wie ein Weltmeister. Und das größte Ereignis in seinem Leben war, als er Jesus vor sich hatte. Und er sofort erkannte, hier kommt der, der größer ist als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Sandalen zumache oder die Schuhe binde. Ich bin es nicht wert. Aber er hatte das großartige Privileg, Jesus, das Lamm Gottes, den einzigen Menschen, der über diese Erde gegangen ist, ohne Sünde. Er hatte das großartige Privileg, Gott selber zu taufen. Was für ein Privileg. Und als Jesus aus dem Wasser kam, und ich hoffe, du bist auch getauft, ich meine richtig getauft, glaubensgetauft. Als Jesus dann aus dem Wasser kam, da öffnete sich der Himmel. Und dann kam der Geist Gottes auf Jesus in Form von einer Taube und eine Stimme sprach vom Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Wort Gottes für dich heute Abend. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weißt du, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, es ist wunderschön, in Sprachen zu beten, es ist wunderschön, zu prophezeien, es ist wunderschön, vielleicht im Geist zu ruhen oder was weiß ich noch alles, die Kraft Gottes zu erfahren. Das Schönste an der Taufe im Heiligen Geist, wenn du hörst, wie der Vater zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Manifestation, eine gewaltige, bombastische Manifestation der Liebe Gottes, unseres himmlischen Vaters. Wow! Und dann ging der Dienst Jesu los. Und die Zeit von Johannes war begrenzt. Und eines Tages predigte Jesus über Johannes den Täufer. Und da heißt es in Kapitel 11, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Kein Prophet vor Johannes dem Täufer war größer als Johannes der Täufer. Er war der Größte direkt nach Jesus. Halleluja. Aber hier ist der Vers nicht Ende, sondern er geht weiter. Und hier ist meine Wort Ermutigung für dich heute Abend. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Halleluja. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Wenn das Reich Gottes wirklich in dir angebrochen ist, darfst du wissen. Und wenn du dich noch so mickrig fühlst, du bist größer als Johannes der Täufer. Denn die Kraft Gottes, Jesus, lebt in dir. Der Auferstandene lebt in dir. Und das ist eine gewaltige Power. Amen. Halleluja. Kannst du das denken? Wenn du es nicht denken kannst, erfass es mit deinem Herzen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte noch einige ermutigende Stellen für dich heute Abend mal lesen. Das nächste ist Psalm 8. Ein wunderbarer Psalm. Ich liebe die Psalmen. Ich bete sie rauf und runter, und zwar laut. Ich bete sie rauf und runter laut, jeden Tag. Ich lese sie nicht nur, ich bete sie rauf und runter, jeden Tag. Psalm 8, Vers 6 und 7. Du hast ihn... Es geht jetzt um dich. Es geht jetzt um dich. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk und alles hast du unter seine Füße getan. Alles. Halleluja. Jede Macht der Sünde, jede Macht der Finsternis, alles, was sich gegen dich erhebt, alles, was dir entgegensteht, alles, was dich kaputt machen will, alles, alles, was an Finsternis, an Dunkelheit da ist in dieser Welt, alles hat er unter deine Füße getan. Und du bist nur ein wenig niedriger gemacht als er. Mit Herrlichkeit hat er dich gekrönt. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht begeisternd? Du bist ein Sieger. Ich kann das gar nicht genug predigen. Ich glaube, wir müssen das, es ist verrückt, in Deutschland müssen wir sowas predigen. In unserem Land müssen wir sowas predigen. Da gibt es so viele Christen, die sind so minderwertig, die fühlen sich als Versager, die schleichen durch die Gegend, die passen fast auf Krücken unter jedem Teppich her und das Mistkäfer-Feeling läuft rauf und runter bei ihnen wie ein Fahrstuhl. Und wir müssen das in Deutschland predigen, dass wir endlich anfangen zu glauben, dass wir ein wenig niedriger sind wie Gott, dass wir, wenn wir uns als die Kleinsten fühlen, größer sind als Johannes, der Täufer. Du bist ein Sieger. Es ist Gottes Wille, dass du bist. Du bist kein Unfall.
Egal, wer dich gezeugt hat, wie das passiert ist, unter welchen Umständen, welche Familie, welcher Hintergrund, welche soziale Schicht, spielt doch überhaupt keine Rolle. Dass du hier heute Abend sitzt, dass du über diesen Planeten läufst, ist der hundertprozentige Wille Gottes zu seiner Ehre. Halleluja. Und weißt du, du musstest vom ersten Moment an musstest du kämpfen. Schon bei deiner Zeugung musstest du kämpfen. Du, vielleicht weißt du es nicht, du kannst dich nicht mehr erinnern. Aber da war ein Konkurrenzkampf da zugange, ne? Und die kleinen Spermen und so weiter. Und sie versuchten durchzubrechen und versuchten den Volltreffer zu landen. Und das waren Millionen von Konkurrenten um dich herum. Millionen. Und du bist durchgebrochen. Boom! Volltreffer! Halleluja! Du bist ein Volltreffer. Sag mal ganz laut zu deinem Nachbarn links und rechts, ich bin Gottes Volltreffer. Halleluja! Du bist Gottes gute Idee. Das Beste, was ihm einfiel zu dir. Und dann noch ein Privileg. Ihr Lieben, noch ein Privileg. Du bist nicht im Mutterleibe umgebracht worden. Du bist nicht abgetrieben worden. Dein Leben wurde nicht schon im Mutterleibe verkürzt. Du wurdest geboren. Halleluja. Und du hast dieses wunderbare Privileg, auf dieser Erde zu leben. Nicht zu existieren. Nicht zu vegetieren. Jesus hat gesagt, ich lebe und du sollst auch leben. Halleluja. Ich spreche von Leben. Gott hat dir Leben geschenkt und nicht den Tod. Es ist absolut Gottes Wille, dass du bist. Und noch etwas. Er möchte nicht nur, dass du ein bisschen gesegnet bist, so wie ich das am Anfang dachte, als ich gerettet wurde. Wow! Wow! Das ist das Größte, was es gibt, gerettet zu sein. Ehrlich, habe ich gedacht. Wow! Das ist das Allergrößte. Weißt du, so ganz souverän fällt der Heilige Geist auf mich, irgendwo auf einer Drogenparty. Boom! In Afrika haben sie mich immer wieder gefragt, in welcher Kirche ich mich denn bekehrt habe. Und ich habe mich nicht in einer Kirche bekehrt. Ich habe mich nicht auf einer Konferenz bekehrt. Ich war unterwegs, eigentlich so ein bisschen wie Saul. Ich mochte die Christen nicht. Ich mochte, ganz ehrlich gesagt, sie waren mir zuwider. Diese Heuchler. Diese doppelte Moral. Und glaubt mal ja nicht, Leute, die eine Aversion haben gegen so etwas, die haben einen scharfen Blick. Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Als der Geist Gottes dann später auf mich kam, dann sprach er viel Überführung, viel Buße, gebeichtet. Dann sprach er über Wiedergutmachung. Ich habe geklaut wie ein Weltmeister. Ich war ein Dieb. Ich war nicht nur drogenabhängig. Ich war ein Dieb. Ich bin in die Kaufhäuser nur so rein und raus gegangen und habe mir mitgenommen, was ich gerade brauchte, wonach mein Herz sich begehrt hat und dann mich verhökert oder verschenkt. Habe Robin Hood gespielt und dachte, ich beraube die Reichen und gebe es denen, die nichts haben. Fühlte mich wie Robin Hood. Aber dann kam der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Und wenn du wirklich voll des Geistes bist, dann wird auch Überführung in dein Leben kommen. Dann wird Ernsthaftigkeit in dein Leben kommen. Dann wird eine Sehnsucht nach Reinheit in dein Leben kommen. Und du wirst ihm erlauben, alles aufzudecken, was aufzudecken gibt in deinem Leben. Und da war dieser Bereich, und ich werde es mein Leben nicht vergessen, dann ging ich in eines dieser großen Kaufhäuser bei uns und in die Chefetage und hat mich da so vorgekämpft, die wollten mich ja gar nicht dahin lassen. Was wollen Sie denn da? Der Chef hat keine Zeit. Und da musste ich mich durchboxen, durchkämpfen. Hey, wir sollten unsere ganze Energie da reinlegen, unser Leben auch in Ordnung zu bringen, was die Vergangenheit betrifft, und unsere ganze Energie da reinlegen, unser Leben in Ordnung zu halten. Das sollte ein Lebensstil sein. Jesus hat es gesagt, selig sind die, glücklich sind die, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Manchmal singen wir dieses Lied, öffne mir die Augen, ja, open the eyes of my heart, Lord. Weißt du, er wird sie automatisch öffnen, wenn du dein Leben in Ordnung bringst. Nicht durch Lieder singen werden unsere Augen geöffnet, hier um Gott zu sehen, nicht dadurch, nicht durch Konferenzbesuch, sondern dadurch, dass wir Ja sagen zu einem heiligen Gott, zu einem heiligen Lebensstil. Und endlich habe ich mich durchgeboxt und dann habe ich so alles ausgepackt, was dieses Kaufhaus betraf. Alles, was ich wusste, was mir so einfiel. Ich hatte noch nicht mal das Geld, das zu bezahlen. Und ich sagte, ich möchte es gerne in Ordnung bringen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe nicht das Geld, um das alles zu bezahlen. Helfen Sie mir dabei geworden und so weiter und so weiter. Und dann sagte der Mann, das ist ja sagenhaft. So was habe ich noch nie gehört. Ist das wirklich wahr? Ich sage, so wahr ich hier stehe, es ist alles wahr. Und ich habe alles gesagt, was Ihr Kaufhaus betrifft. Weißt du, was er gesagt hat? Endlich mein echter Christ. Ein Heide. Endlich mal ein echter Christ. So, ich war eher wie Saul. Ich mochte die Christen. Ich mochte die Väter nicht, ihre Kinder zum Zorn reizen. Ich mochte die christlichen Leiter nicht, die versuchten, eine Jugend zu erziehen. Und wenn alle im Bett waren, auf einer Freizeit oder irgendwo, dann haben sie sich den Wein flaschenweise reingezogen. Ich mochte das nicht. Ich mochte keinen Rektor auf meiner Schule, der mit dem Rohrstock den Psalm 23 in einen Schüler reingeschlagen hat, bis er ihn konnte. Ich mochte das nicht. Ihr Lieben, da gibt es so viel doppelte Moral, die gibt es immer noch. Preis dem Herrn. Die Gnade Gottes fiel auf mein Leben. Und auf einer Drogenparty durfte ich mein Leben Jesus geben. Und in einer Sekunde wurde ich von Drogen befreit. Und durch die Gnade Gottes bin ich nie wieder rückfällig geworden bis zum heutigen Tag. Das war 1974. Halleluja. Ich kann dir sagen, das war so ein Glücksgefühl. Lass dir doch nicht weismachen, dass Christentum nichts mit Gefühl zu tun hat. Wir sagen, Gott ist Liebe. Amen. Bist du schon mal geliebt worden ohne Gefühl?
Ich liebe dich. 24 Stunden am Tag. Hallo.
Hast du schon mal jemand geliebt ohne Gefühl? Wir sagen das, Gott ist Liebe. Und wenn wir wirklich Jesus begegnen, wie er ist, begegnen wir dieser Liebe Gottes. Und es knallt aber absolut heftig in unserem Herzenskarton. Das sage ich dir. Wow. Boom. Und ich fühlte mich erlöst. Ich wusste, ich bin erlöst. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Welch ein Glücksgefühl. Erlöst zu sein. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, heißt es in irgendeinem Lied. Welch Glück. Welch Glück. Bist du wirklich gerettet? Bist du wirklich gerettet? Du kannst verloren gehen, auch wenn du Lieder singst, wie wir es heute Abend getan haben. Du kannst dich dreimal glaubensgetauft haben, du kannst dreimal untergetauft sein, es sind drei verschiedene Gemeinden. Du kannst verloren gehen da, du kannst Bibel lesen, verloren gehen, du kannst in die Kirche gehen, verloren gehen, du kannst opfern bis zum geht nicht mehr, du bist immer noch verloren, wenn du nicht wirklich gerettet bist. Und es hat wenig damit zu tun, was wir von Gott verstehen. Es hat wenig damit zu tun, was wir von Gott verstehen. Hey, ihr solltet ihr solltet mit mir eine Weltreise machen. Ihr solltet die armen Kinder sehen auf den Straßen von Mosambik. Die wenig von Gott verstehen. Wenig. Die im Bürgerkrieg mitgemacht haben, kommunistisches Regime mitgemacht haben, Hungersnöte mitgemacht haben, Choleraepidemien mitgemacht haben, AIDS, Malaria. Ihr Lieben, die gesehen haben, wie ihre Eltern die Köpfe abgeschlagen worden sind, die selber amputiert darum laufen, weil sie auf irgendwelche Minen getreten sind. Ihr solltet sie sehen, wie sie da auf den Straßen vegetieren. Aber dann kommt es wie in meinem Leben. Jesus begegnet ihnen. Und ihr solltet sehen, wie sie gerettet werden. Halleluja. Halleluja. Da war ich mitten im Busch noch vor ein paar Tagen. mitten im Busch. Und wir haben über 120 Pastoren da ordiniert. Unsere Freunde ordinieren jedes Jahr 1000 Pastoren in Mosambik über die letzten 5 Jahre. So, wir haben so eine ganze Gruppe von Pastoren da ordiniert im Busch. Und irgendwann, und die feiern, ich sage euch. Als Markus gerade sagte, die wollen 2 Lieder hier singen, die Schwarzen auf der Bühne, da wollte ich schon nach Hause gehen, weil ich dachte, das dauert Stunden. Aber die sind schon zu lange in Deutschland. Die feiern ihre Ordination. Also als erstes kommt der Heilige Geist. Und dann sind die aber so richtig, boah, dann liegen die da am Boden und kommen nicht mehr hoch. Das ist die Ordination, wie ich sie liebe. Vom Heiligen Geist persönlich ordiniert. Und dann irgendwann jumpen die dann auf. Und dann feiern die und dann trugen sie ihren Pastor durch die Gegend, der schon ein paar Tote auferweckt hatte. Dann haben sie ihn da und alles voll Staub und Dreck und boah, du kriegst keine Staublunge, weil du in der Mine arbeitest, sondern weil du in Afrika auf einer Erweckungsveranstaltung warst. Halleluja. Und dieser Pastor, eines Tages wurde er aufgesucht, vor ein paar Monaten wurde er aufgesucht von einem Politiker aus der Gegend. Kommen Sie doch, helfen Sie mir, meine Frau ist verstorben. Mosambiker werden im Durchschnitt 35 Jahre alt. Das Durchschnittsalter. Und sie sterben entweder an Cholera, an AIDS oder an Malaria. Auf alle 40.000 Mosambiker kommt, wir würden sagen, so eine allererste Hilfeperson. Sie nennen das Arzt. Und dann kommt dieser Politiker zu diesem Pastor. Oh. Ich werde den Pastor nie vergessen. Die Nachbargemeinde, da war so ein Missionar, ein Weißer, der hat versucht, seine Gemeinde vollzukriegen, indem er die wirklich hungernden Menschen wirklich gespeist hat. Er hat Essen angeboten, beste Essen und Kleidung und alles, was man so an Bedürftigkeiten hat. Er hat versucht, dadurch seine Gemeinde groß zu kriegen. Der Pastor betet für die Kranken und die werden gesund und weckt die Toten auf und zudem sind sie alle gerannt. Der hat kein Essen angeboten, der hat keine Kleidung angeboten, eine dreckige Kirche, ganz einfach so eine Lehmhütte. Zudem sind die gerannt. Die andere Kirche war immer leer. Der Missionar musste aufgeben. Und dann kommt dieser Politiker zu ihm. Kein Christ. Meine Frau ist schwer krank und bitte helfen Sie. Und er kommt in das Haus und die Frau ist schon tot. Und dann sind sie alle am Klagen und am Jammern. Und der Pastor sagt, hört alle auf. Hört alle auf, hat sie alle rausgeschmissen. Kannst du dir das vorstellen? Bei der Beerdigung von deinen Verwandten irgendwie. Und dann fängt er an zu beten und er betet und er betet und er betet. Die Frau war schon kalt und betet und betet. Und dann nach einer Stunde wird sie warm, zuckt ein bisschen. Nach 2 Stunden schlägt sie ihre Augen auf, jumpt aus dem Bett, kann noch nicht sprechen, aber ist wieder lebendig. Halleluja. Halleluja. Die Geschichte geht weiter. Dann sagen auf einmal plötzlich alle, oh, und jetzt wollen wir sie ins Krankenhaus bringen. Und der Pastor sagt, also, vor 2 Stunden war sie noch tot, jetzt lebt sie wieder. Und ihr wollt sie ins Krankenhaus bringen? Ja, ja, untersuchen und dies und das und jenes und dass die ja nicht mehr stirbt, jetzt bringen wir sie ins Krankenhaus. Plötzlich so ein kleines Mädchen, 6 Jahre alt, sagt sie, kann ich lesen, nicht schreiben, kennt keine Bibel, weiß nicht, wo das Alte Testament ist, weiß nicht, wo das Neue Testament ist, kennt keinen Martin Luther, kennt keine Reformation, kennt keine Kirchengeschichte, sagt auf einmal, wenn ihr diese Frau ins Krankenhaus bringt, wird sie sterben. Wenn ihr sie in die Kirche bringt, wird sie sprechen. Halleluja. Halleluja. Also hat man sie so schnell wie möglich in die Kirche gebracht, in so eine andere Lehmhütte, die man Kirche nennt. Und sie betritt die Kirche und fängt an, den Herrn zu preisen. Sie bekehrt sich, ihr Mann bekehrt sich und alle 7 Kinder bekehren sich auch. Halleluja. Halleluja. Was für einen guten Gott haben wir. Gestern habe ich mit einem Pfarrer gesprochen, der den Herrn sehr liebt. Und dann bekam er mit, dass ich gerade aus Mosambik kam. Dann sagte er, was haben Sie denn eigentlich da gemacht? habe ihm das so ein bisschen erzählt, dann kriegte der schon solche Stielaugen. Er sagte, was Sie in 10 Jahren gemacht haben, das habe ich in meinem ganzen Leben nicht gemacht. Was Sie in 10 Tagen gemacht haben, habe ich in meinem ganzen Leben nicht gemacht, sagt er. Und habe ihm dies und das noch erzählt. Und er sagte, wow, gibt es das also wirklich? Und ich fragte ihn, was meinen Sie? Er ist ein charismatischer Pastor. Er sagte, wow, gibt es das also wirklich? Ja, was meinen Sie? Ja, so eine richtige Erweckung wie in der Apostelgeschichte. Halleluja. Es gibt, du kannst sie in deinem eigenen Leben erleben. Du musst nicht warten, bis irgendwann mal in Deutschland die Erde bebt oder bis irgendwelche Zeichen und Wunder und Sterne vom Himmel fallen und der Mond auf Bayern fällt oder was weiß ich. Solange musst du nicht warten. Du musst nicht warten, bis irgendwelche Gräber auftun. Du persönlich kannst Erweckung von diesem heutigen Abend an erleben. Der Herr kann dich so in Feuer setzen, dass du überhaupt nicht mehr aufhörst zu brennen. Der kann dich so in Bewegung setzen, dass du anfängst zu rennen heute Abend. Du hörst nicht mehr auf. Ah, diese Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes. Es ist nicht so wichtig, was wir erkennen von Gott und was wir wissen über Gott. Der Teufel weiß wahrscheinlich mehr über Gott Bescheid als wir alle zusammen hier. Ist der Teufel deswegen gerettet? Nein. Wir denken das manchmal. Je mehr wir über Gott wissen, je tollere Gedanken wir entwickeln, je tollere Philosophien wir da entwickeln und so weiter und so weiter. Ist es nicht interessant, dass die größten Bewegungen des Heiligen Geistes, sie finden da statt, wo Menschen nichts zu essen haben, wo Menschen sehr krank sind, wo Menschen in Lehmhütten wohnen, wo sie auf Müllbergen wohnen. Ich habe in einer Kirche gepredigt, in einer Lehmhütte gepredigt, mitten auf einem qualmenden Müllberg von Mabuto, wo die Leute auf dem Müll leben, sich von dem Müll ernähren, wow, krank sind bis zum geht nicht mehr und die Herrlichkeit Gottes fällt in diese Hütte hinein. Halleluja. Wow. Keiner kann lesen, keiner kann schreiben, niemand hat Eltern. Ah, ist es nicht interessant, dass gerade in diesen Regionen unserer Welt der Heilige Geist am stärksten in Bewegung ist? Am stärksten in Bewegung ist? Am stärksten in Bewegung ist? Vor einem Jahr in Pemba, oben im Norden von Mosambik, das ist nochmal 2500 Kilometer weiter von Maputo, total islamisches Gebiet. Ich war schon öfters in islamischen Gegenden rund um die Welt und jedes Mal, wenn ich in solche Gegenden gekommen bin, habe ich immer irgendwie so etwas wie eine... Ah. Ich war schon öfters in islamischen Gegenden rund um die Welt und jedes Mal, wenn ich in solche Gegenden gekommen bin, habe ich immer irgendwie so etwas wie eine... Ah. So ein bisschen wie so ein Druckgefühl. So ein Bah. Ich steigte aus dem Flugzeug und dachte, wow, es würde mich nicht wundern, wenn sich hier alle Leute bekehrt haben. So eine offene Atmosphäre war da. Vor einem Jahr gab es noch nicht einen einzigen Christen dort in dieser Region. Als unsere Freunde dorthin kamen, zogen die letzten Missionare ab und sie haben unsere Freunde noch schwer gesegnet. Ja? Schwer gesegnet. Ihr braucht gar nicht erst hier anzufangen. Geht wieder nach Hause. Es ist alles hoffnungslos. Ha! Ich liebe hoffnungslose Menschen. Ich liebe hoffnungslose Regionen. Ich liebe hoffnungslose Städte. Ich liebe hoffnungslose Familien. Da ist eine echte Chance fürs Evangelium. Da kann sich das Evangelium beweisen, oder? Amen. Nach einem Jahr gibt es eine Bibelschule da, es gibt 2 Kirchen da, wir haben auch da 52 Pastoren ordiniert, am selben Abend sind Leute geheilt worden und die Gegenwart Gottes war da, die Pastoren lagen in dem Staub, die konnten sich, 5-mal haben wir sie aufgefordert, komm, lass uns tanzen, sie konnten nicht aufstehen, weil die Gegenwart Gottes so schwer auf ihnen lag. Und jetzt gehen sie in den Busch, nach Moali. Und in anderen Gegenden, von einem Stamm zum anderen. Ich habe da Sprachen gehört. Ein Buchstabe war so ein Pfeifen. Ich dachte, das Mikrofon wäre kaputt. Nie gehört. Also wenn sich deine Zungensprache komisch anhört, sei im Frieden Gottes. Halleluja.
By the way, du brauchst nicht warten bis nächstes Jahr, um in die Weltmission mit Markus zu gehen. Du kannst schon mit uns in diesem Jahr in die Mongolei gehen, du kannst mit uns in diesem Jahr nach Russland gehen, nach Sibirien, nach Indien, was weiß ich wohin. Da draußen ist so ein Stand, da kannst du dich informieren. Cancel deinen Urlaub. Es ist langweilig, am Beach zu liegen. Das ist langweilig. Boah, ist das langweilig, am Beach zu liegen und jedes Jahr dasselbe. Es ist langweilig. Wer von euch liebt Langeweile? Niemand. Wenn wir ehrlich sind, niemand. Und das ist von Gott. Langeweile ist vom Teufel. Niemand von uns liebt Langeweile. Er hat uns da etwas in unser Herz mit reingegeben. Da ist so ein Drang nach Leben und Abenteuer und wow, was zu erleben, ha? Was meinst du, warum so viele Leute in die Disco rennen, warum sie die unmöglichsten Sachen machen? Berge erklimmen bis zum geht nicht mehr, lebensgefährliche Sprünge aus irgendwelchen Flugzeugen von Brücken runter und boah, sich kaputt malochen bei einer Firma nutzlos und Co. Und am Ende kommt nichts dabei raus, als ein Grabstein, worauf steht, Mühe und Arbeit war sein Leben, das war alles. Ja, in uns ist etwas Leben. Wer will leben? Kann ich gib's weg. Wer will leben? Willst du leben? Wenn du nicht leben, Halleluja! Wenn du nicht leben willst, ist der Teufel in dir. Ja, denn der Teufel versucht umzubringen. Ich habe neulich in einer Pastorenkonferenz gesprochen, ein paar hundert Pastoren. Wer von euch ist lebensmüde, wer mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen und so weiter und so weiter? Wer hat Todessehnsucht? Boah, ihr glaubt gar nicht, wie viele sich gemeldet haben. Wie viele sich gemeldet haben. Neulich haben wir für jemanden gebetet, der musste sich erstmal vom Geist des Todes befreien, bevor Heilung in sein Leben kam. Ja, er ist krank geworden und dann hat er sich immer gewünscht, ich wünschte mir zu sterben, jetzt wünschte ich mir schnell zu sterben und boah, das Ding wuchs und wuchs und wuchs. Und dann hat er sich gelöst davon, Buße getan, weg war der ganze Spruch, gesund geworden. Halleluja. Gott möchte, dass du lebst, dass du nicht für dich selber lebst. In 1. Mose 12, ab Vers 1, da lesen wir die Berufung von Abraham. Ich will dich segnen. Ich will dich segnen. Gott will dich segnen. Natürlich. Gott möchte, dass es dir rundherum gut geht. Weißt du, im Römer heißt es, wie sollte er uns mit Jesus, nicht, mit ihm nicht alles schenken? Heute Nachmittag saß ich da, als Paul Kane aufgerufen hat. Wer ist krank? Ihr standet fast alle. Ich saß da ganz sehr und ruhig in meinem Sitz. Ihr standet fast alle. Das ist nicht der Wille Gottes. Nun, da gibt es verschiedene Ursachen, verschiedene Gründe, da gibt es Führungen von Gott drin, ich weiß das alles. Nicht alles ist einfach eine Attacke des Teufels und wir können uns nicht dagegen wehren. Wir haben neulich mit jemandem gebetet, der hatte hier einen Kropf, aber bevor er geheilt wurde, musste er beichten. Und dann ging der beim Beichten weg. Halleluja. Manchmal suchen wir nach der Kraft Gottes. Und das funktioniert nicht und funktioniert nicht und funktioniert nicht. Und eine Frau sagte, sie brauchen gar nicht mit mir zu beten. Ich muss erst beichten. Mit mir haben schon so viele gebetet. Ich muss meine Sünden bekennen. Ich spüre das, jetzt muss ich meine Sünden bekennen. Und sie bekannte ihre Sünden. Und was für Sünden sie bekannt hatte. Und als sie fertig war, wack, hob sie ihre Hände. Fing sie aber an, in Sprachen zu singen. Einen wunderschönen Psalm. Ich kriegte sofort die Auslegung. Manchmal müssen wir unsere Sünden bekennen, um durchzubrechen. Und manchmal werden wir auch einfach nicht gesund, weil wir den Leib Christi nicht achten und das Abendmahl in einer falschen Art und Weise einnehmen. Und wir müssen uns versöhnen. Also verschiedene Ursachen. Aber grundsätzlich, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Eine gute Familie, eine gute Ehefrau, einen guten Ehemann und gute Kinder.
Gesundheit. Der Herr möchte, dass du das volle Maß deines Lebens erreichst. Er möchte nicht, dass du irgendwann auf der Strecke an Krebs dahin siehst und buff weg und der Feind hat dich abgeholt. Er möchte das nicht. Er möchte, dass du bis ins hohe Alter grünst, sagt die Bibel. Buchstäblich grünst und blühst bis ins hohe Alter. Ich liebe diese älteren Geschwister. Ich kenne so viele ältere Geschwister. Ich habe so viele ältere Freunde, die für mich beten. Und ich denke an eine Frau, die ist über 80. Und ich sitze mit ihr am Tisch. Sie ist in so einer Wohngemeinschaft da unten in Bayern und so eine charismatische Schwesternschaft. Und ich glaube, sie ist 84. Und neulich war ich da und wir sitzen am Mittagstisch und denke, sie betet jetzt fürs Essen. Und dann packt sie meine Hand und schaut mir tief in die Augen und sagte: Walter, bete jetzt mal für mich. Ich sage, wofür? Ich will alles. Ich will alles. Ich will alles. Alles. Ich möchte aber auch absolut keinen geistlichen Quadratzentimeter missen, solange ich hier auf der Erde bin. Bete mit mir. Und habe ich für sie gebetet. Das Mittagessen ist kalt geworden, aber sie hat einen wunderbaren Segen von Gott empfangen. Und sie reist durch die Gegend und evangelisiert. Halleluja! Bis ins hohe Alter! Bis ins hohe Alter! Wir Deutschen schließen alle schon mit 50, machen wir Rente und dann in Schrebergarten und dann warten wir auf den Sensemann, ne? Ha! Die Frau von Marc Bontain, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Hulda Bontain, geht auf die 80 zu. Mit ihr war ich neulich in Indien. Wir haben verschiedene Staaten in Indien bereist und die ganzen Erweckungen in Indien angeschaut. Sie stand als allererstes morgens auf. Ein TAF-Programm, nonstop, ohne Pause. Dreimal predigen musste ich am Tag. Und zwar lange predigen, lange. Die lieben es, stundenlang das Wort Gottes zu hören. Die sind erweckt. Die lieben das, stundenlang das Wort Gottes zu hören. Ich war abends total erschlagen, absolut erschlagen. Oh, die Frau ging als Letzte ins Bett und dann am nächsten war sie wieder als Erstes auf. Ihr Leben ist reich. Sie steht auf unseren Konferenzen vor den Jugendlichen und dann sagt sie: And I'm responsible for more than 280 million people of India. Halleluja. Das ist mehr als Amerika Einwohner hat. Ich bin für mehr als 280 Millionen Menschen in Indien verantwortlich. Halleluja. Der Herr hat ein langes Lebensmaß für dich. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der Herr will dich segnen. Er will dir Gutes tun. Aber, jetzt kommt ein Aber. Es geht weiter in 1. Mose 12. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele sein. Halleluja. Du sollst ein Segen für viele sein. Ich habe mich natürlich ergötzt an meinem Errettungsglück. Wow, da kann man sich richtig dran ergötzen. Wer kennt das? Aber dann habe ich mal die Bibel gelesen und sehr schnell fand ich heraus, das gehört ja gar nicht mir. Das, was ich da empfange, das gehört ja gar nicht mir. Das gehört dieser Welt. Das gehört anderen. Wir beten für eine Erweckung in Deutschland. Sorry. Das, was wir uns aus Büchern anlesen, von den Erweckungsbewegungen der Vergangenheit, was wir so träumen, was uns gepredigt wird. Sorry, wir werden diese Erweckung nicht auf dem Wege kriegen, dass wir nur alles für uns selber verkonsumieren wollen. Ich, meiner, mir, mich gehe zugrunde an geistlichen Kreislaufschwierigkeiten in der rund um mich selbst Kampfbahn des Fleisches. Oh, oh, oh. Geben, 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 geben. Halleluja. Dein Leben in den Tod geben. Dein Leben niederlegen. Diese Pastoren dort Sie werden verfolgt. Ihre Hütten werden angezündet. Etc., 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 etc. Überall da, wo die Erweckung ist, ist auch Verfolgung. Die größte Erweckung, die es je in der Kirchengeschichte gegeben hat. Und ach, ich bin Gott so dankbar, dass ich teilhaben darauf. Wir haben zwei Teams in China. In Tibet und in Shanghai. Die größte Erweckung, die je stattgefunden hat in der ganzen Kirchengeschichte, findet im Moment in China statt. Halleluja. Millionen und Millionen und Millionen von Menschen. Millionen, jedes Jahr mindestens 100 Millionen Menschen, die gerettet werden. Es steigt und steigt und steigt. Die müssen alle abtauchen in den Untergrund. Die werden verfolgt, Familien werden auseinandergerissen. Ich habe das selber gesehen und miterlebt. Wow, aber sie sind on fire für Jesus. Sie sind bereit, ihr Leben in den Tod zu geben für Jesus. Ihr Leben in den Tod zu geben für Jesus. Ihr Leben in den Tod zu geben für Jesus, um zu erleben, dass durch die Auferstehungskraft andere Menschen gerettet, geheilt und befreit werden. Wir sind da so weit weg von. Obwohl das alles angelegt ist in uns. Und die Missionswissenschaftler schätzen, wenn das so weitergeht in China, noch 10 Jahre und ganz Rotchina ist christlich. Das sind Zahlen, Statistiken. Wir sollten beten. Wir beten, dass die Pastoren aus den Gefängnissen entlassen werden, dass sie doch wieder zurückkommen. Die signalisieren und schreiben uns, betet nicht, dass wir wieder rauskommen, betet, dass wir lange drin bleiben, denn der Herr hat uns viele Türen geöffnet und Tausende von Menschen werden gerettet. Halleluja. Ach, das Reich Gottes ist manchmal schon ein bisschen anders, ne, als wir das so denken. Gott möchte, dass wir unser Leben niederlegen. Als ein Opfer niederlegen. Paulus hat das gepredigt. Ich erachte alles. Und er hatte eine gewaltige Ausbildung. Wenn irgendjemand eine gewaltige Ausbildung hatte in der Bibel, dann war das der Apostel Paulus. Eine gewaltige Ausbildung. Ein cleverer, smarter Kopf. Er sagte, ich erachte alles für Kot. Alles. Für Kot, was hinter mir liegt. Ich lasse alles, ich erachte alles für Müll, was dahinter mir liegt, und jage dem vorgestreckten Ziel nach, Christus. Er möchte, dass du dein Leben niederlegst. Dass du deine Pläne niederlegst. Dass du deine Gaben niederlegst. Dass du deine Ideen niederlegst, wenn sie noch so gut sind. Alles. Deine Bequemlichkeit niederlegst. Dein Geld niederlegst. Also alles niederlegst. Dass du dein Leben gibst als ein ganzheitliches Opfer, damit durch dein Opfer viele Menschen gerettet werden. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Wenn das Weizenkornig in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wie viele Christen sind allein? Die putzen sich, die wienern sich bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr putzen die sich und wienern sich und wollen so richtig schön charismatisch glänzen. Und wenn dann der Herr kommt und will dieses Weizenkorn nehmen, um es in die Erde zu drücken, dann flutscht es jedes Mal so an der Seite wieder hoch. So charismatisch blank geputzt. Wieder raus, ne? Dann kann der Herr wieder suchen. Und dann hat er es endlich wieder. Und dann blub. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bricht auseinander. Es zerplatzt. Es verfault. Wenn du das Ding da unten sehen würdest, im Vergleich zum vorherigen Zustand, würdest du denken, das ist einfach, das ist ein Mist. Was ist das denn? Bock. Aber dann, aus dem Tod heraus, aus dem Zerbruch heraus, aus dem Niederlegen heraus, wächst eine wunderbare Frucht. Halleluja. Und man kann diese Früchte erkennen, die so aus dem Geist geboren sind. Man kann diese Früchte erkennen, man kann diese Menschen erkennen, man kann diese Bewegungen erkennen. Man kann die erkennen, die durch den Zerbruch gegangen sind. Man kann die erkennen, die durch Niederlagen gegangen sind, durch Schmerzen gegangen sind. Wow! Weißt du, jetzt gerade haben wir arbeiten mit Heroinabhängigen über 25 Jahren zusammen und da war ein junger Mann, habe ich fast gesagt, aber er war schon war nicht 40. Er war, weiß nicht, wie viele Jahre heroinabhängig. Gefängnis, Psychiatrien, dem Tod ein paar Mal von der Schippe gesprungen, körperliches Wrack. Und dann kam er zu und hat 18 Monate mit uns gelebt. 18 Monate. Und dann war die Zeit zu Ende bei uns im Haus. Er hat sich bekehrt, aber wir merken, das ist so ein Wackelkandidat. Der ist immer am Rande der Peripherie. Ja, wie weit kann ich gehen? Ja? Wie weit kann ich gehen? Kennst du diese Christen? Was ist mir noch erlaubt? Und er hat so ein paar Schlenker gemacht, blieb irgendwie am Herrn. Aber dann eines Tages kam er in unseren Gottesdienst und hat Geld aus unserem Opferbeutel genommen. Gestohlen. Ja, das hat er gemacht. Und dann haben wir nicht mehr gesehen. 2 Monate haben wir nicht mehr gesehen. Mehr als 2 Monate haben wir nicht mehr gesehen. Vor ein paar Tagen kriegten wir raus. Die Polizei hat ihn gefunden. Tot. Er lag 2 Monate tot in einer Wohnung und niemand hat ihn gefunden. Ihr Lieben, du investierst. Du investierst dein Leben in solche Leute. Du investierst. Du wohnst mit ihnen zusammen. Du isst mit ihnen zusammen. Du betest mit ihnen. Du hoffst, du glaubst. Ich weiß nicht, wie viele, in die wir so investiert haben, wie viele haben sich eine Überdosis gesetzt, sind irgendwo im Gefängnis gestorben, durch eine Überdosis auf einer Toilette gestorben oder irgendwo am Straßenrand. Wie viele Menschen? Als wir unseren Dienst gründeten, ganz am Anfang, der Teufel hat uns sowas von attackiert, wir wären fast bankrott gegangen. Nicht finanziell. Mitarbeiter sind weggegangen, Mitarbeiter sind abgefahren, meine besten Freunde sind abgefahren. Ich kann es sagen, ich habe geweint Tag und Nacht. Ich wusste nicht, ob ich Männchen oder Weibchen war. Ich dachte, ich gebe jetzt auf. Ich kann nicht mehr, Gott. Das geht nicht mehr. Ich habe für meinen besten Freund gebetet und er ist zu früh gestorben und er ist nicht gesund geworden und ich musste ihn beerdigen. Ich dachte, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, Gott. Wir sind durch finanzielle Krisen gegangen. Gott, du hast gesagt, du bist unser Versorger. Du verlässt uns nicht, du versäumst uns nicht. Ich kann nicht mehr, Gott. Ich kann nicht mehr. Ich habe in Indien in so einer Lehmhütte rumgelegen und dachte, was mache ich? Ich bin so attackiert worden vom Feind, ich kann nicht mehr. Heute Nachmittag nach der Veranstaltung habe ich mich mit Paul Kane unterhalten über eine Konferenz in Recklinghausen vor 10 Jahren. Latinische Konferenz. Es war eine der schönsten Konferenzen, aber für mich persönlich auch eine der schlimmsten. Als ich an einem Abend nach Hause ging, habe ich so einen dämonischen Besuch in meinem Hotelzimmer gehabt. Ich dachte, ich sterbe, die prügeln mich zu Tode, diese Dämonen. Und ich konnte nicht mehr beten. Paulus hat es gesagt, dass Satans Engel schlugen mich mit Fäusten. Ich dachte, das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich habe mit einer Mitarbeiterin von uns gebetet, die walk auf einmal, bricht sie zusammen und Bandscheibenschaden und sie kommt ins Krankenhaus. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Nach 7 Tagen haben wir sie beerdigt. Sie sagt, ich habe eine Berufung anzubeten. Ich werde leben und ich lege die Hände auf und ich bete mit ihr und ich habe eine Vision und ich sehe, wie sie anbetet, aber nicht auf dieser Erde. Und ich habe gesagt, Annette, du wirst anbeten, aber nicht auf dieser Erde. Bereite dich vor. Und sie hat sich vorbereitet. Und unter Lobpreis und Anbetung ist sie friedlich nach Hause gegangen. Boah, das tut weh. Das tut weh. Ich komme gerade aus Mosambik, aber Ostermontag ist meine Schwiegermutter gestorben. Ich habe meine Schwiegermutter sehr geliebt. Ich habe sie länger gehabt wie meine natürliche Mutter. Meine Frau zu Hause. Wir hatten ganz deutlich, wir sollen nicht zusammen nach Mosambik fahren. Wir hatten ganz deutlich, meine Frau soll zu Hause bleiben. Und ich bin dann in so einer Lehmhütte da und preis dem Herrn, dass es Handys gibt. Über Handy kriegte ich dann ein SMS am Ostermontag. Mutter ist friedlich eingeschlafen, ist Christ friedlich eingeschlafen. Es war, als wenn ein Schwert durch mein Herz gegangen wäre, nicht wegen meiner Schwiegermutter. Der geht's gut. Der geht's gut. Wir haben eine Beerdigung gefeiert gestern. Ja, der geht's gut. Aber ich wäre so gerne bei meiner Frau gewesen, weil ich wusste, jetzt braucht sie eigentlich eine Brust, wo sie sich anlehnen kann und weinen kann. Ich denke, Gott, warum das? Warum bin ich hier in der Pampa? Und dann muss ich wirklich beten, dass ich überhaupt da wegkomme. Und dann fliege ich einen Tag aus dem Busch zur Hauptstadt, einen weiteren von Maputo nach Lissabon und einen dritten von Lissabon nach Hause und komme gerade zur Beerdigung pünktlich. Halleluja. Halleluja. Weißt du, was ich auch erlebt habe? Am Abend, als meine Schwiegermutter verstarb, haben wir über 100 Pastoren da ordiniert. Und dann die Missionarin, wo wir waren, hat es dann gesagt. All die Pastoren kamen, sie haben mir alle die Hände aufgelegt. Alle haben für mich gebetet. Und dann kamen die Kinder. Das war nicht dirigiert. Dann kamen die voller Erbarmen. Oh, 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 oh. Und haben über mir geweint. Und später bekam ich raus, nicht eins von ihnen hat überhaupt mehr Eltern. Und sie haben gesehen, wie sie im Krieg umgebracht worden sind, wie ihre Mütter vergewaltigt worden sind und anschließend umgebracht worden sind. Und, oh. Gott möchte, dass wir unser Leben niederlegen. Was machen wir eigentlich? Erweckung in Deutschland werden wir nicht einfach bekommen, oh, noch eine charismatische Konferenz und noch ein paar tolle Redner. So werden wir keine Erweckung bekommen. Erweckliches Leben bricht durch, wo wir unser Leben niederlegen. Weißt du, wir haben oben in Kaschmir haben wir unsere eigenen Leute, die sind nach Kaschmir gezogen. Ihr könnt das nachlesen oben in unseren Help International Sachen. Die sind mitten ins Kriegsgebiet reingezogen. In Kaschmir. Und legen ihr Leben für Jesus dort nieder und für die Menschen. Ein paar andere Frauen sind in Tibet. Ich kann euch das alles nicht erzählen, das sind Wunder über Wunder über Wunder über Wunder, aber sie leben in Tibet, kommunistisch, schwer buddhistisch. Absolutes Dämonenland. Es gibt keine Gemeinde in Tibet, außer diese Gemeinde. Sie haben sich ein Grundstück gekauft unter den Augen der kommunistischen Regierung. Das ist verboten. Sie haben Häuser gebaut, christliche Waisenhäuser gebaut auf das Grundstück und haben die Kinder von der Straße geholt, ihr Lieben, die Kinder. Ich war da letztes Jahr, für 800 Kilometer bin ich 32 oder 36 Stunden mit dem Auto gefahren, da geht kein Flugzeug hin, du musst über einen 5000er Pass, die wollten uns steinigen, eine Brücke ist zusammengebrochen, wir sind im Schlamm stecken geblieben, ihr Lieben, ich sag euch. Dann sind wir da oben angekommen, haben das alles gesehen. Und dann sehe ich immer noch dieses Mädchen da und ich fragte, die sieht so traurig aus, was ist mit diesem Mädchen passiert? Ihr Vater hat sie wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt, dermaßen zusammengeschlagen, dass die Knochen in ihrem Leib gebrochen sind. Blaue Flecken überall und anschließend hat er sie verkehrtrum an einem Baum aufgehangen und mit kaltem Wasser begossen. Immer wieder. Immer. Ihr Lieben, das ist kein Einzelfall. Hunderttausenden von Kindern geht es so. Hunderttausenden von... Die allermeisten Menschen auf diesem Planeten leben ein anderes Leben, als wir es kennen. Die allermeisten Menschen auf dieser Erde, die leben auf Müllkippen, in Plastik, unter Plastikplanen, die leben unter Pappdeckeln, die schlafen auf der Straße, die graben sich ein, wie bei unserem Dienst in Sibirien, auf der Müllkippe graben die sich Löcher in den Müll und da wohnen sie tief drin mit ihren Familien, weil es im Winter so kalt ist. Und sie können vom Glück sagen, wenn sie nicht erfrieren. Und wir holen sie da raus. Und wir lieben sie. Wir geben ihnen ein Zuhause. Wir geben ihnen was zu essen. Und dort oben in Tibet, da sind diese drei Frauen und haben über 40 Kinder aufgenommen und ihr solltet die Herrlichkeit des Herrn auf ihnen sehen. Der Heilige Geist kam auf sie und dann fing ein junger, kleiner, junger Mann an zu tanzen und wie David, dann fiel er um im Heiligen Geist. Und dann plötzlich springt er auf und geht auf ein Mädchen zu, das auf einem Auge blind ist. Und berührt sie und ein Feuerstrahl kommt aus seiner Hand in das blinde Auge des Mädchens und in einer Sekunde ist sie geheilt. Halleluja. Halleluja. Aber Ende letzten Jahres im Dezember haben die Kommunisten sie verfolgt. Sie mussten fliehen. Einer ihrer guten Freunde sagte, geht bei Nacht weg und ich passe auf alles auf, aber geht, sonst verliert ihr euer Visa, verschwindet. Die werden die Kinder holen, Brainwashing machen, Gehirnwäsche machen und ihr werdet alles verschwindet. Und sie kam zu mir nach Hause kurz vor Weihnachten und wir beten und ich sage, das war ein Fehler. Geht wieder zurück. Dieser Mann ist ein Falscher. Das ist ein linker Fürst. Auf diesen Mann müsst ihr Acht haben. Geht zurück, geht direkt zum Bürgermeister und macht die Sache klar. Und sie gingen kurz vor Weihnachten, letztes Jahr im Dezember, direkt zum kommunistischen Bürgermeister. Und siehe da, der Mann war von der chinesischen Mafia, hat sich das ganze Grundstück unterm Nagel gerissen, wollte Hotels da bauen, preist dem Herrn Gott einen Sieg geschenkt. Jetzt kann sich der Mann nicht mehr in der Stadt sehen lassen. Halleluja. Aber diese Menschen legen ihr Leben nieder. Legen ihr Leben nieder, damit viele, so viele wie möglich, für Christus gewonnen werden. Da im Himmel, wie wir es gesungen haben am Anfang, da werden wir stehen, unzählig, sagt die Bibel in der Offenbarung, aus allen Stämmen, allen Sprachen, allen Nationen, allen Völkern. Willst du deinem himmlischen Vater Freude machen? Wer möchte seinem himmlischen Vater Freude machen? Ha, ich sage dir wie. Indem du viel Frucht bringst. Viel Frucht. Wenn ich da mal stehen werde, dann werde ich da stehen. Halleluja. Und dann links schwarze, gelbe, rote und rechts weiße und grüne und was weiß ich nicht, wie sie alle aussehen. Ich möchte da stehen und ich möchte zu des Herrn Freude eingehen und ich möchte dort oben hören, das allererste, gut gemacht, mein Sohn. Gut gemacht, mein Sohn. Aber es geht nur über diesen Weg, das Leben niederlegen. Das Leben niederlegen. Das Leben in den Tod geben. Du gehst über die Straßen und du betest für die, die da schon zig Jahre auf der Straße leben. Und dann wirst du angespuckt und mit dem Knüppel schlägt man nach dir. Das Leben niederlegen. Meine Freunde in Mosambik haben zwei Kinder. Ein 16-jähriges Mädchen, eine 16-jährige Tochter. Sie ist mit 4 Jahren von einem Drogenabhängigen, den die Eltern als Missionare gedient haben, 2-mal vergewaltigt worden. Und sie sind nicht für einen Millimeter bitter. Die Liebe wird getestet. Die Liebe wird getestet. Die Liebe, die echte Liebe Gottes, wird getestet. Wie oft habe ich Aufrufe gemacht? Öffne dein Haus, öffne deinen Kühlschrank, öffne dein Portemonnaie. Hey, lass den Hungrigen dein Herz finden. Und dann, wow, Leute nach vorne gerannt, ich will das. Und dann haben sie in der nächsten Woche, haben sie sich um einen Obdachlosen gekümmert und der hat ihnen das Portemonnaie geklaut. Oh, das hat man davon. Das hat man dann davon. Der hat mir das Portemonnaie geklaut. Die anderen haben einen aufgenommen für eine Nacht zum Schlafen. Der hat die Videokamera mitgenommen. Wenn wir das Zeug hier auf der Bühne stapeln würden, was bei uns geklaut worden ist, die Bühne würde nicht reichen. Ich wache nachts auf, unser Haus steht on fire, tatütata, die Feuerwehr kommt, man will uns abfackeln, das ist uns 3-mal passiert. Die Liebe wird getestet. Und ich stehe hier immer noch und ich will immer noch die Drogenabhängigen lieben und ich will immer noch die Obdachlosen lieben und ich will immer noch die armen Kinder lieben. Boah, ich will immer noch die Homosexuellen lieben und ich will immer noch die Ausgestoßenen dieser Welt lieben und die Fremden lieben und boah, und die Gefangenen und die Geschlagenen und die Kranken sind Gottes Lieblinge. Halleluja. Gott hat dir dieses Leben geschenkt, von dem ich heute Abend gesprochen habe. Dieses wunderbare Leben, um dich zu segnen, um dir mit Jesus alles zu schenken, damit du dein Leben niederlegst. Zu seinen Füßen niederlegst. Nicht nur ein Teil, nicht nur deine Finanzen, alles niederlegst. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich habe dich erwählt. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen? Deutschland wird Erweckung sehen, in dem Maße, wie wir als Volk Gottes unser Leben niederlegen für die Armen, für die Bedürftigen, für die Verlorenen in unserem Land, in Europa, bis an die Enden der Erde. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich so einen jungen Mann von 19 Jahren dort oben in Pemba, im muslimischen Gebiet, wenn ich ihn da sehe, auf einmal treffe ich ihn, Micha heißt er. Vor ein paar Wochen war er so von einem Virus befallen. Sie mussten ihn mit so einer Cessna haben sie ihn da rausgeflogen nach Südafrika in ein Krankenhaus, sonst wäre er gestorben. Aber er ist immer noch da, ist wieder zurückgegangen. Malaria, Moskitos, ja. Blut Jesu. Ansteckende Krankheiten, ja. Blut Jesu. Verliebt in Jesus und gibt sein Leben hin für die kaputten und verlorenen Moslems dort oben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese jungen Leute überall auf der Welt sehe. Boah, dann treffe ich da ein, da zwei, da drei. Ein 16-jähriges Mädchen betet, die Tochter eines unserer Leiter betet in Hongkong. Nacht für Nacht betet sie für schwer heroinabhängige Männer, die da ihren Entzug machen. Halleluja. Da lernst du mehr als auf irgendeiner Universität. Ich mache mal mit dieser Story hier Schluss und dann beten wir. Ich war neulich auf einer Pfingstpastorentag am Süden da. Ungefähr 200 Pastoren waren da zusammen. Und wir haben einen absolut tollen Tag in der Gegenwart Gottes gehabt. Am Ende kamen so ein paar ältere Brüder auf mich zu. So ein paar gestandene Brüder. So aus Pfingst. Bruder Walter, wir möchten mal mit dir reden. Ich denke, oh, hast du wieder was theologisch falsch gemacht? Und dann kamen sie. Wir haben eine Frage. Hast du eine Bibelschule besucht? Nö. Hast du irgendeine theologische Ausbildung gemacht? Nö. Kein Fernkursus? Nee. Warst du in Amerika auf einer Akademie? Nee. Warum nicht? Hab keine Zeit gehabt. Halleluja! Halleluja! Halleluja, sagten die. Du bist vom Heiligen Geist ordiniert, das merkt man. Wir brauchen mehr von dir, mehr von ihnen, mehr von ihnen. Jeder kann vom Heiligen Geist ordiniert werden, jeder. Egal, was du für einen Beruf hast, ob du arbeitslos bist oder Krankenschwester oder Banker oder Computerspezialist oder ob du Fernfahrer bist oder ob du in irgendeiner Klitsche als Hilfsarbeiter mal los, ob du eine Verkäuferin an der Wursttheke bist oder eine Sekretärin oder ob du Pastor bist, das sagt noch lange nichts. Wir müssen alle vom Heiligen Geist ordiniert werden. Amen. Alle, 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 alle. Und es ist unser aller Job, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir die Kranken heilen, dass wir die Dämonen austreiben, dass wir die Aussätzigen reinigen und dass wir die Toten auferwecken und dass wir ausrufen, dies ist das Gnadenjahr des Herrn auch für Deutschland. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen und beten. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Konferenz. Ich danke dir, dass du dein Volk sammelst, immer wieder bist du dabei, wie ein guter Hirte. Immer wieder bringst du dein Volk zusammen. Ich danke dir für Markus und die Freunde hier, die sich gebrauchen lassen von dir, diese Konferenzen zu organisieren und darüber hinaus vieles mehr. Danke, Vater.
Danke, Vater, dass du bei weitem mehr an einer Sammlung interessiert bist als wir. Vater, du bist daran interessiert, dein Volk auszurüsten, dein Volk zu heiligen, dein Volk zu reinigen, dein Volk mit neuem Glauben auszustatten. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier heute Abend. Wir danken dir, dass deine Kraft jetzt hier in diesem Raum ist. Ich danke dir für die ganzen Segnungen, für Prophetisches. Ich danke dir für Heilung. Ich danke dir für Befreiung. Ich danke dir für die Bekehrung. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich so wunderbar anbeten dürfen hier in dieser Stadt, in Wolfsburg. Dass wir hier unser Herz, dass wir hier unsere Hände erheben dürfen, unser Leben erheben dürfen. Jesus, dass wir dich hier anbeten dürfen. Danke, Vater. Danke, Vater, für den Segen, den du in unser Leben ausgegossen hast. Oh, Halleluja, danke. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du schon lange möchtest, dass ein Feuer in unserem Leben brennt, das nicht mehr ausgeht, das nicht kleiner wird, sondern wächst. Halleluja. Dieses Feuer soll wachsen. Oh, Halleluja. Und Vater, ich danke dir für die ganzen Berufungen, die hier sind. Ich danke dir für das Potenzial, das göttliche Potenzial, das du hier in dieser Halle zusammengebracht hast. Wow, wenn wir doch nur explodieren würden. Wir brauchten nicht mehr viel andere Christen. Du würdest ganz Europa mit dieser Gruppe hier auf den Kopf stellen. Halleluja, danke, Vater. Danke für jedes Gefäß hier. Danke, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Und danke, Vater, dass du hier mit etwas machen möchtest. Dass du mit jedem Mann, mit jeder Frau, mit jeder Familie, egal wie alt, egal wie jung, egal welchen Hintergrund, egal wie gebildet, egal wie ungebildet, klein oder groß, du möchtest etwas machen mit diesen Männern und diesen Frauen. Du möchtest etwas machen. Du hast sie erwählt, Vater. Und du möchtest sie senden. Du möchtest, dass sie ihr Leben niederlegen. Halleluja. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen? Wer ist bereit, sein Leben niederzulegen? Wer ist bereit, sein Leben in den Tod zu geben? Halleluja. Ich möchte Folgendes vorschlagen. Lass uns es tun. Lass uns nach vorne gehen oder auf die Gänge gehen oder wo auch immer und leg dich flach auf den Boden oder knie dich und sag: Gott, hier heute Abend, lege ich mein Leben nieder. Bleib nicht dort stehen, wo du stehst. Lass dich vom Geist Gottes bewegen, lass dich innerlich bewegen, lass dich äußerlich bewegen. Knie nieder. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Shambala barasura shikia sorashu. Kora mashambala barasia. Dein Leben ist so wertvoll. Dein Leben ist so wertvoll. Gott hat einen Masterplan für dein Leben. Gott hat einen Masterplan für dein Leben. Und er möchte dich mit einer Speise sättigen, von der du vielleicht bisher nichts gekannt hast. Mit einer fantastischen Speise möchte er dich sättigen. Die Speise, die Jesus satt gemacht hat. Wir essen so viel und werden doch nicht wirklich satt. Aber Jesus hatte eine Speise, die wirklich satt machte. Er sagt zu dir heute Abend: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das ist das, was wirklich satt macht. Diese Speise macht wirklich satt. Dass du seinen Willen lebst, dass du den Willen dessen lebst, der dich gesandt hat, und dass du mithilfst, sein Werk zu vollenden. Das macht wirklich satt. Wirklich satt. Glückliche Menschen im Dreck irgendeines Drittweltlandes, Da sehe ich diesen Ureinwohner aus Neuseeland, der mit 1,5 Jahren in einen Heizkörper gefallen ist und beide Hände verbrannt hat. Und man musste sie ihm amputieren. Und dann hat man ihm künstliche Hände angenäht und ein paar Mal ist er operiert worden, weil er ja gewachsen ist, und ist 3-mal gestorben. Und Gott hat ihn 3-mal zurückgesandt. Und da triffst du ihn in Mosambik wieder und ist einer der glücklichsten Menschen und er betet für die Kranken und prophezeit. Und ich habe in kaum glücklichere Augen geschaut als in die Augen dieses Mannes. Halleluja.